Besser gesagt, manchmal ist Datenschutz auch Täterschutz.
Willkommen bei Supermarktmacher, der Podcast von LZ Direkt. Wir sprechen mit den Köpfen am POS, was sie bewegt, was sie antreibt und wie sie ticken. Mit Svenja Alberti.
Eine Kamera über der SB-Kasse analysiert jeden Handgriff. Scannt ein Kunde zu schnell, poppt ein Warnfenster auf. Digitaler Diebstahlschutz oder Überwachung. Mein heutiger Gast hat diese Lösung als erster in Deutschland eingeführt. Falk Paschmann, 11 Edeka-Märkte, über 900 Mitarbeiter und einer der technikaffinsten Kaufleute des Landes. Herzlich willkommen bei Supermarktmacher.
Hi, schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Falk, SB-Kassen boomen, aber die Zahlen sagen, es gibt 15-30% mehr Diebstahl als an bedienten Kassen. Bestätigst du das?
Also sicherlich sind die SB-Kassen prädestiniert für Diebstähle. Wir haben aktuell Märkte mit und ohne SB-Kassen und können hier keinen wirklichen Unterschied feststellen, dass die Märkte mit den SB-Kassen tatsächlich in Summe deutlich höhere Inventordifferenzen haben. Man darf also davon ausgehen, leider, geklaut wird immer. Mhm. Und die Menschen, die klauen wollen, werden einen Weg finden. Was man an SB-Kassen natürlich aber durchaus reduzieren kann, sind unabsichtliche Diebstähle. Und das war sicherlich auch einer der wichtigsten Gründe, warum wir uns für dieses System entschieden haben.
Was ist denn so ein unabsichtiger Diebstahl?
Ja, in dem Fall muss man aufpassen mit dem Begriff Diebstahl. Diebstahl ist es ja nur, wenn tatsächlich die Intention vorlag, etwas nicht bezahlen zu wollen.
Mitgenommen. Oh.
Genau. Ja, aber da sind wir genau beim Punkt. Jemand hat einen großen Einkauf, geht bei uns in die SB-Zone und vergisst tatsächlich ehrlich einen Artikel zu scannen. Das kann passieren, das ist auch nicht unüblich und dennoch entsteht hier ja ein wirtschaftlicher Schaden für den Kaufmann und der summiert sich über die Zeit und ist immens in der gesamten Branche. Wir gehen auch davon aus, dass zumindest in SB-Kassen der höhere Anteil des wirtschaftlichen Schadens eben durch solche unabsichtlichen Fehlscans erfolgt. Und das ist ein Beispiel, die Kunden meinen das auch nicht böse und wenn man sie nachher darauf hinweist, sind sie eigentlich auch dankbar, weil sie gar keine Intention hatten, dem Unternehmen Schaden zuzufügen. Anders sieht das natürlich bei intendierten Diebstählen aus, aber hier kommen wir sicherlich später nochmal zu.
Du warst der erste Händler in Deutschland mit dem Shrink-Reduction-System von Diebold Nixdorf. Warum hast du dich dafür entschieden?
Zwei Worte, Ertrag und Gerechtigkeit. Auf der einen Seite geht es natürlich bei allen Investitionsentscheidungen immer darum, am Ende des Tages auch einen Return on Invest zu haben. Also durch so ein System wollen wir Inventurdifferenzen reduzieren und am Ende des Tages somit einen höheren Ertrag haben. Gleichzeitig aber auch das Thema Gerechtigkeit. Wir nehmen in den letzten Jahren in der Gesellschaft durchaus einen Trend wahr, dass mehr Diebstähle passieren. Das bestätigt auch der HDE in einer jüngsten Erhebung. Das mag auch an zunehmenden Lebensmittelpreisen liegen. Und hier bekommen unsere Mitarbeiter natürlich auch mit, was passiert. Diese Zunahme des Diebstahls lässt uns in gewisser Weise manchmal ja etwas traurig zurück, denn wir haben das Problem, dass wenn wir Diebstähle erkennen, wir diese ja zur Anzeige bringen müssen, es entsteht ein relativ langer Prozess, der sehr bürokratielastig ist. Und diesen Prozess wollen wir nicht, sondern wir wollen Gerechtigkeit da, wo sie eben fehlt, und zwar in dem Moment, wo sie passiert. Und dieses Vertrauen, diese Unterstützung an den Glauben daran, dass es in unseren Märkten gerecht zugeht, den wollten wir auch unseren Mitarbeitern mitgeben. Und da hilft uns die KI natürlich durchaus.
Schreib doch mal, also ein Kunde scannt, macht einen Fehler. Was sieht er? Was sieht der Mitarbeiter? Was passiert da eigentlich?
Wir haben in unseren SCO-Zonen, unseren SB-Kassenbereichen, also immer einen Mitarbeiter, an starken Tagen auch zwei, die im Prinzip diese Aufsichtsfunktion übernehmen. Die wollen wir auch gar nicht ersetzen, sondern die sollen einfach nur zielgerichteter arbeiten in Zukunft. Und wenn ein Kunde nun beabsichtigt oder unbeabsichtigt einen Artikel am Scanner vorbeizieht und in das dafür determinierte Wiege fällt, wo der Kunde seine Ablage eben hat, dann erkennt das System im Optimalfall, dass hier ein Artikel am Scanner vorbeigezogen worden ist. Zeigt in dem Moment, wo es erkennt, ein kleines Video von dem Vorgang auf dem Bildschirm. Der Kunde erkennt es und hat nun die Wahl, die wollen wir ihm nämlich lassen, zu sagen, ja, es ist alles richtig gelaufen, ich habe hier keinen Fehler gemacht. Oder er kann sagen, nein, stimmt, ich habe vergessen, etwas zu scannen, kann den Artikel aus der Ablage nehmen, nachscannen und wieder in die Ablage legen. Es gibt Sonderfälle, in denen es tatsächlich so ist, dass hier Dinge richtig gelaufen sind. Beispielsweise jemand hat eine größere Menge Erdbeeren gekauft, hat also zwei Schälchen, aber nur auf einem ist der Strichcode mit dem Preis. Das wäre ein Beispiel. Und hier sind wir natürlich mit unseren Partnern in der Entwicklungsarbeit auch noch nicht am Ende, dass sowas in Zukunft erkannt wird, hoffen wir. Derzeit ist das noch nicht so. Und da wir immer als Unternehmen erstmal Vertrauen schenken wollen, gehen wir nie davon aus, dass der Kunde im ersten Step absichtlich einen Fehler gemacht hat. Und das sollte sich auch im Prozess zum Kunden widerspiegeln, dass wir nicht von vornherein sagen, du hast einen Fehler gemacht, sondern ihm immer noch die Wahl einräumen, zu sagen, nein, das ist alles richtig gelaufen.
Aber erschreckt sich auch dann vielleicht mal so ein Kunde so, oh Gott, da sitzt so ein digitaler Ladendetektiv und fühlt sich dann irgendwie unter Generalverdacht oder wie reagieren die Kunden da drauf?
Wir hatten so einen Fall bisher noch nicht oder bisher, wenn wir sehr, sehr selten. Die meisten Kunden sind tatsächlich dankbar, wie eben schon erwähnt, wenn sie darauf hingewiesen werden, dass hier offenkundig ein Fehler vorgelegen hat. Und wenn du jetzt mal selbst darüber nachdenkst, es gibt ja eine SB-Kasse nicht nur im Bereich Lebensmittel, sondern auch bei anderen Unternehmen in anderen Branchen. Man will ja gar nichts vergessen. Man will ja auch gar nicht in den Verdacht geraten, selbst etwas mitgenommen zu haben, was man nicht bezahlt hat. Und wenn man bei sich und seinen eigenen Moralvorstellungen bleibt, glaube ich, dass viele Kunden sich das tatsächlich gar nicht, dass das hier nehmen.
Das zweite System ist ja die Alterskontrolle per KI, also Flasche Wein, die Kamera schaut, KI schätzt. Wie viele Kunden stimmen dem zu und glauben die, dass auch nichts gespeichert wird? Also das ist ja dann auch nochmal so eine Datenschutzgeschichte. Sind ja manche recht skeptisch.
Kurze Antwort, ungefähr ein Drittel machen es nicht, zwei Drittel lassen es zu. Bei dem einen Drittel kommt dann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin und überprüft es.
Dann muss der Personalausweis vorgezeigt werden.
Oder ein anderes Dokument, was eine Evidenz herstellt, dass der Kunde über 18 ist. Das System greift auch erst bei einer prognostizierten Alterswahrscheinlichkeit von, ich glaube, 25 Jahren oder drüber, um eben einen gewissen Bereich davor auszuschließen, dass hier ein Fehler passieren kann. Der schätzt auch ein genaues Alter. Das haben wir aber ausgeblendet. Wer weiß, vielleicht kann man das ja für den einen oder anderen nochmal einblenden lassen. Das Thema Gesichtserkennung und Speicherung, da würde ich sagen, da braucht sich in Deutschland wirklich keiner Gedanken zu machen. Die DSGVO und das deutsche Datenschutzrecht ist eines der schärfsten Datenschutzrechte, die es, glaube ich, auf der Welt gibt, was uns Händler an anderen, vielen anderen Stellen leider sehr viel Sand ins Getriebe wirft. Denn das sei gesagt, manchmal ist Datenschutz auch Täterschutz. Und das beherzigen wir leider an vielen Stellen zu häufig in der deutschen Gesetzgebung.
Ja, das glaube ich. Aber die Kunden gehen da ja dann irgendwie trotzdem anders mit um.
Wobei wir keinen Rückgang unserer Kundenfrequenz in der SB-Kassenzone festgestellt haben, die jetzt hier pilotiert dieses System einsetzt. Also wenn es Kunden gibt, die das aus den Gründen nicht mehr aufsuchen, die wir bisher miteinander besprochen haben, würde ich behaupten, er benutzt dann eher eine andere Kasse, weil er dort nicht überprüft wird. Aus welchen Gründen auch immer.
Ja, manche wollen vielleicht auch nicht reden, ne? Also die gehen, nehmen die SB-Kasse vielleicht, weil sie eben keinen Kontakt haben wollen und eben
durchaus.
Zack, zack, schnell raus.
Oder ihr eigenes Tempo haben wollen beim Einpacken, Auspacken. Auch das ist Selbstbestimmung.
Gut, gehen wir mal in die Obst- und Gemüseabteilung. Die KI erkennt bei euch auch Obst und Gemüse und wie unterscheidet die denn jetzt einen Bio-Apfel von konventionellem Apfel und eine Nektarine vom Pfirsich?
Hier muss ich einmal reingrätschen, das tut sie bei uns noch nicht. Genau, es gibt aber auch hier Pilotprojekte, die mir bekannt sind, in denen genau das passiert. Das werden also Bilddatenbanken erstellt und über dieses maschinelle Lernen am Ende des Tages eine hinreichende Genauigkeit einer speziellen Einordnung eines Apfels, eines Pfirsiches etc. pp. Vorgenommen. Wir haben noch eine andere Technologie im Einsatz, das nennt sich PSA. Das ist die Möglichkeit, beim Einkaufen bereits während des Einkaufens mit einem externen Gerät alle Artikel zu scannen. Das ist auch insbesondere im europäischen Ausland mittlerweile Standard. Und aus diesem Grund brauchen wir die Möglichkeit für den Kunden abzuwiegen in der Obst- und Gemüseabteilung. Da hier dieser Kunde, der am Ende diese Ware ja mitnimmt, im Zweifel zu keiner Kasse mehr soll, wenn er so ein Gerät mitnimmt. Das heißt, diese KI, die Obst und Gemüse erkennt, muss das an zwei Stellen machen. Einmal für Kaufleute wie uns in der Obst- und Gemüseabteilung, da wo man sich aktuell meistens noch Nummern merken muss, wenn der Kaufmann denn die Kauffrau solche Wagen hat. Und der zweite Punkt ist an der Kasse. Mir wird es eigentlich noch spannender, denn nicht nur in dem SB-Kassenbereich für Kunden soll dieses System helfen, schneller und auch präziser die Artikel zu erkennen und zu bepreisen, dann im letzten Fall natürlich auch. Das Gleiche gilt aber auch für die normalen Kassen. Kaufleute, die an der Kasse sämtliche Artikel auswiegen lassen. Man kennt die Szenen, die Mitarbeiterin blättert und blättert und findet jetzt aber die Bio-Avocado nicht. Genau aus dem Grund ist auch hier eine KI-Erkennung auf jeden Fall ein Geschwindigkeitsvorteil. Und wir hoffen, dass dieser in der Zukunft auch in unseren Märkten überall Einzug hält. Das ist derzeit aber noch nicht der Fall.
Das liegt an der nicht vorhandenen Technik, ist noch nicht ausgeklügelt oder habt ihr einfach noch nicht eingesetzt?
Man muss aufpassen, dass man nicht zu viele Pilotprojekte gleichzeitig macht, denn am Ende will man alle diese Projekte ja auch gut betreuen und möchte sich hier auch intensiv mit dem beschäftigen, was an Daten dabei rauskommt. Und am Ende des Tages haben wir uns jetzt für dieses Pilotprojekt entschieden, die Kassen mit der KI auszustatten. Und vielleicht kommt dann als nächstes das Thema Obst- und Gemüseerkennung.
Wie sieht's mit Roboter aus? Habt ihr da auch welche im Markt? Und was macht man, probiert man vielleicht mal auch aus? Und was ist einfach nur Gimmick? Was schafft man wieder ab?
Ja, also es muss am Ende Nutzen stiften. Also wenn es keinen Nutzen stiftet, dann kann man es auch wieder abschaffen. So einen Roboter haben wir auch, ja, fanden wir auch ganz lustig und hilft tatsächlich auch in größeren Märkten für eine Grundreinigung. Ich glaube, am Ende des Tages, wir haben eine relativ einfache Rechnung, leider. Wir kommen ja noch zu dem Thema Kosten, schätze ich. Ne? So, ganze KI-Themen sind ja auch kostenintensiv. Man hat Lizenzgebühren etc. Wir haben in Deutschland in den letzten Jahren natürlich sehr, sehr stark ansteigende Lohnkosten und vor allen Dingen auch Lohnnebenkosten. Und je teurer die Arbeitsstunde im Verhältnis wird, desto produktiver muss sie auch sein. Sonst geht diese Rechnung nicht mehr auf. Und wenn wir deutlich stärker steigende Lohnkosten, Lohnnebenkosten haben als die allgemeinen Umsätze in der Branche, dann ist es ein relativ einfaches Rechenbeispiel, dass sich der Einsatz von KI, Robotik etc. relativ schnell amortisieren wird. Insbesondere dann, wenn wir prognostizieren, dass diese Entwicklung der Lohnkosten und Lohnnebenkosten in den nächsten Jahren so weitergehen wird. Bei all dem ganzen Hype um KI und Robotik möchte ich vielleicht aber noch einordnend dazu sagen. Natürlich ist KI nett, aber Handel ist nach meiner festen Überzeugung von Menschen für Menschen gemacht. Und wir müssen bei aller Pilotarbeit niemals den Kunden oder den Mitarbeiter aus den Augen verlieren. Denn das sind mit großem Abstand die beiden wichtigsten Erfolgsfaktoren für das, was wir tun. Der Mensch im Mittelpunkt. Und da kann KI unterstützen und wird auch in Zukunft sicherlich immer wichtiger werden. Aber wenn wir den Mensch aus den Augen verlieren, dann ist das ein Schritt in die ganz falsche Richtung. Und uns im Wesentlichen durch den Einsatz von KI etc. eben mehr Zeit zu haben, auf das Wesentliche uns zu konzentrieren. Und das ist der Mensch.
Genau, und die Menschen haben auch mehr Zeit, eure Mitarbeiter haben mehr Zeit für die Kunden. Das heißt, ein Kunde bei euch fragt auch eher noch den Mitarbeiter, wo steht der Zucker, als dass er sich irgendwie an irgendwelchen elektrischen Schildern orientiert.
Ja, das hoffe ich auch, dass das so bleibt, dass wir genug Mitarbeiter auf unseren Flächen haben, dass der Kunde nicht das Gefühl hat, er steht hier vor verwaisten Regalschluchten. Das wäre ganz falsch. Wir wollen aktiv präsent auf der Fläche sein, möglichst viel Personal, um dem Kunden genau dieses Gefühl zu geben. Das machen wir auch gerne, denn das ist das, wo wir herkommen und das ist das, was wir auch behalten wollen. Unsere Kernkompetenz, dafür brennen wir. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie kann uns an welcher Stelle KI oder externe Hilfe dabei unterstützen?
Kommen wir zu den schnellen fünf. Ich sage einen Satz vor, du ergänzt. Wenn ich im Markt etwas verbieten dürfte, dann?
Vermutlich Gleichgültigkeit. Wenn man den Dingen nicht hinterhergeht, wenn man sagt, naja, wird sich schon einrenken. Nein, wir müssen dem Kunden und uns selbst das Gefühl geben, immer zu 100% an einer Lösung Interesse zu haben. Damit signalisieren wir Engagement und damit zeigt sich, dass wir das gerne tun, was wir machen. Und Gleichgültigkeit ist immer für mich ein Indiz. Da ist jemand nicht so engagiert, wie er es aus meiner Sicht sein müsste.
Machen gehört dann auch irgendwie dazu. Ne? Das ist auch so ein Thema, was ich gerne habe. Mach's doch einfach sofort. Das ist erledigt.
Es gibt Leute, die verschieben Dinge gerne auf morgen.
Ja. Der Satz, den ich im Teammeeting nicht mehr hören kann.
Ja, das sind zwei Begriffe für mich. Und zwar Dokumentation und Datenschutz. Denn man kann sämtliche Ideen in Deutschland und sämtliche Überlegungen, was man verändern kann, grundsätzlich mit diesen beiden Worten erschlagen. Wenn man sagt, das geht aus Datenschutzgründen nicht. Oder ja, wir können das machen, aber wir müssen das lückenlos dokumentieren. Dann ist das Thema für mich an der Stelle eigentlich durch. Könnte auch sagen, Leute, die mit Datenschutz argumentieren, haben häufig auch einfach keine Lust, es zu machen.
Auch das kenne ich. Einen richtig guten Markt erkennt man an.
Dem richtigen Gefühl der passenden Aura, wenn man ein Geschäft betritt. Es ist etwas, was man nicht beschreiben kann, aber fühlt. Man fühlt, ob die Menschen in diesem Markt sich wohlfühlen. Das überträgt sich. Das fängt an mit einem Lächeln der Mitarbeiterin, der Mitarbeiter, den ich treffe und zieht sich durch so einen ganzen Markt. Das ist also, ja, Aura ist der richtige Begriff.
Wenn euch das Gespräch bis hierhin gefällt, lasst ein Like da, folgt dem Podcast und teilt die Folge mit jemandem, der auch jeden Tag im Handel steht. Kostet nichts, bringt viel. Das letzte Mal, dass uns ein Konzept richtig auf die Füße gefallen ist?
Wir haben kurz vor Corona eine Kochschule eröffnet.
Kochschule?
Eine Kochschule, ja, um unsere eigenen Mitarbeiter weiterzubilden und uns dem Thema Genuss noch mehr zu widmen. Ja, das ist während Corona dann leider eingeschlafen und wir haben es danach auch nicht mehr hinbekommen, es zu reaktivieren. Es sind ein paar gute Dinge daraus hervorgegangen. Wir haben insbesondere unsere Themen in den Märkten, verzehrfertige Waren, heiße Theken optimiert. Aber das Thema Kochschule ist ein ambitioniertes Projekt gewesen, ein nettes Konzept, das uns aber leider auf die Füße gefallen.
Gehst du es nochmal an?
Aktuell nicht. Aber wer weiß.
Aber wer weiß. Wenn Edeka nicht mehr will, mache ich.
Ich hoffe, dass die Edeka mit mir noch lange will. Also es wäre ja traurig, wenn es andersrum wäre. Wenn die Edeka mal nicht mehr ist oder wenn ich nicht mehr wollen würde, wäre vielleicht die passende Frage. Lustiger. Ja, weiß ich nicht. Auch da, man wird als Edekaner geboren und wahrscheinlich wird man auch als solcher am Ende des Tages irgendwo beerdigt. Das bleibt man sein Leben lang. Das sehe ich eigentlich bei allen meinen Kollegen, bei meiner Familie. Aber wenn ich morgen mir was anderes aussuchen würde, würde ich, glaube ich, Autor.
Autor?
Im Sinne von, ich habe mir vorgenommen, irgendwann in meinem Leben mal ein Buch zu schreiben.
Buch zu schreiben über was Technisches oder ein Roman?
Ich bin leidenschaftlicher Science-Fiction-Hörer. Und würde mich dem Thema nähern.
Das kannst du ja trotzdem nebenbei nochmal machen. Ja, ich würde es lesen. Gut, du hast aber auch eine KI im Markt, die der Kunde nie sieht. Bestelloptimierung, da haben wir es eben von gehabt. Personaleinsatzplanung, Sortimentsteuerung, einfach um mehr Zeit für die Mitarbeiter zu haben. Wo hilft denn KI dir in der Zentrale am meisten?
Ja, noch viel zu wenig. Aber die ersten Ansätze haben wir. Man muss natürlich hier auch unterscheiden. Wir als Kaufleute eines Verbundes wie der Edeka bekommen natürlich eine Reihe von Auswertungen, das muss auch so sein, über unsere Großhandlungen. Das heißt, insbesondere das Thema Bestelloptimierung und Sortimentssteuerung ist ja etwas, was der Kaufmann nicht anfängt, selbst sich zu bauen über eine eigene KI. Das heißt, hier sind wir als Kaufleute in Verbindung mit unserer Vorstufe gefragt, die das im Übrigen auch schon macht. Insbesondere was die Sortimente angeht, ist zumindest nach meinem Wissen die Edeka hier schon seit längerem über eine Optimierung der Zahlen und der Sortimente, die dann dahinter liegen, bemüht. Und das klappt auch wirklich gut. Aufpassen dabei muss man natürlich, dass man seine Individualität nicht abgibt. Das Thema Personaleinsatzplanung, da haben wir uns schon vor langer Zeit mal dran gesetzt. Da ist eine KI aktuell aus meiner Sicht noch überfordert, weil es sehr, sehr viele kleinteilige Entscheidungen gibt, die bei einem Personalplan mitbedacht werden müssen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man das der KI überantwortet, selbst mit sehr vielen Daten, die man füttert, dann ist das Kontrollieren des Plans, was man zwangsläufig machen muss, ein längerer Prozess als das Erstellen desselbigen. Und dann ist es noch nicht effizient. Da weiß ich nicht, wie lange das noch dauern wird, weil man muss hier ja im Prinzip jedem Menschen Attribute hinterlegen. Der kann eine Wursttheke zu 80% alleine einräumen. Der zu 60, der zu 100. Das sind Dinge, da braucht man eine sehr breite Datenbasis, um Ende Ergebnisse zu erzielen, die dann mit dem ersten Krankenschein meistens sofort wieder obsolet sind. Ob hier kurzfristig mit einer KI-Lösung zu rechnen ist, das glaube ich nicht. Ja, und ansonsten gibt es natürlich viele Auswertungsthemen. Da ist KI sicherlich heute schon weit, insbesondere wo Big Data vorliegt. Heißt, der Zahlenfriedhof, der in der Vergangenheit unsere Analysen waren, den bereiten wir intern natürlich heute mit KI auf. Dabei haben wir den Riesenvorteil als Edeka, dass wir über sehr, sehr viele Daten verfügen. Diese müssen zum Zeitpunkt X irgendwann mal kanalisiert werden. Und am Ende muss es einen Unterschied geben zwischen Daten und Informationen. Denn Daten alleine führen aus meiner Sicht noch nicht zu einer Handlungsempfehlung oder einer Handlungsableitung, die ich daraus erkennen kann. Informationen tun dies schon. Was wir also brauchen in Zukunft ist ein System, das mir als Kaufmann sagt, in dem Laden dort musst du diese drei Dinge verändern, um mehr Umsatz und mehr Ertrag zu machen. Das ist das Ziel von der KI, die der Kunde nie sieht.
Bin ich gespannt, ob das bald kommt. Absatzprognosen und Abschriften. Startups wie Food Forecast bieten das an. Nutzt du sowas und wie groß ist das Abschriftenproblem tatsächlich?
Forecast selbst nutzen wir nicht. Die Edeka hat national vor kurzem auf ein neues Autodispositionssystem umgestellt. Das heißt Relax. Das war auch durchaus zu lesen in den Medien. Und das funktioniert im Prinzip genau so. Es wird über Vergangenheitsdaten und zusätzlichen Faktoren wie Wetter und Monatsanfang, Monatsende, konjunkturellen Faktoren, wird ein Absatz prognostiziert und aufbauend auf dem Bestand, der im Markt vorhanden ist, wird dann die Disposition näherungsweise für den Kaufmann bereits vorbereitet. Er muss es im Prinzip nur noch absegnen und die Ware wird dann automatisch disponiert und kommt im Laden an. Das ist etwas, was mittlerweile wirklich funktioniert und ich glaube auch Standard ist.
Man kann da eigentlich immer einen Haken dran machen. Es läuft gut.
Es läuft immer besser. Auch hier, der Prozess war nicht von heute auf morgen so, dass er top funktioniert hätte. Das lag aber nicht unbedingt am System, sondern auch daran, dass sich viele in unseren Märkten, und das ist nicht nur in unserem Unternehmen so, sondern sicherlich in vielen Edeka-Märkten Deutschlands, die Mitarbeiter an eine solche neue Form der Arbeit gewöhnen müssen. Bisher haben Mitarbeiter ja selbstständig Bestellungen gemacht und haben die dann auch verräumt und dann für ihre Bestellung mit ihrem Wissen, mit ihrer Erfahrung gerade. Und jetzt muss man das abgeben, in Anführungszeichen. Da fühlten sich die einen oder anderen dann bestätigt, dass es am Anfang nicht geklappt hat. Heute wissen wir aber, dass das schon gut funktioniert. Wichtig ist, dass man in den Märkten aber die richtigen Bestände hat. Das heißt, man muss quasi eine Art von dauerhafter Inventur machen, damit das System auch von den richtigen Daten ausgeht. Weil wenn ich denke, ich habe noch 20 Flaschen Wein, aber ich habe gar nicht 20 mehr, sondern nur noch 5, dann kann das System nicht funktionieren.
Ja, das ist klar. Du hast eben gesagt, wie wichtig dir auch die Menschen auf der Fläche sind. Riskieren wir denn, dass KI so diese Individualität, die den Supermarkt auch ausmacht, zerstört?
Nein, das liegt am Nutzer. Natürlich kann ich mich so weit optimieren, dass ich sage, ich brauche diese Individualität gar nicht mehr. Ich will die auch gar nicht haben oder sie ist es mir nicht wert. Das mag sein, dass wir irgendwann zu diesem Punkt kommen. Ich glaube aber nicht, dass das etwas ist, was uns als Edeka-Kaufleute oder mich in dem speziellen Fall hier locken würde. Denn das ist etwas, was uns entfernen würde von unserem Markenkern, was der Kunde von uns auch erwartet. Gerade im Thema Sortimente mit lokalem Bezug, da hat jede Stadt, jede Region sicherlich die ein oder andere Besonderheit. Die kennen die Kaufleute aber auch. Dafür sind sie eben verwurzelt in der Region und dafür brauchen wir keine KI. Also es ist für mich im Wesentlichen derzeit sind es repetitive Aufgaben, Dinge, die ja eigentlich nerven. Das ist explizit das, was eigentlich KI macht.
Das Ganze kostet ja auch, hast du eben auch schon angesprochen, Kameras, Lizenzen, Schulungen, IT. Rechnet sich das denn schon oder ist es erstmal eine Wette auf die Zukunft und eine Investition in die Zukunft?
Das ist es heute bei den allermeisten auf den Markt sicherlich noch, denn wenn wir mal zurückblicken, so alt ist das Thema KI jetzt im Nutzungsbereich für den Menschen in Westeuropa noch nicht. Wir gehen zurück, das Thema kam wirklich groß auf mit ChatGPT, da haben viele Menschen erstmal sich bewusst damit beschäftigt. Das ist keine 5 Jahre her, das ist wahrscheinlich noch nicht mal 3 Jahre her. Das heißt also, sehr, sehr viel entsteht da gerade mehr oder weniger aus der Ursuppe dessen, was sehr viele Menschen derzeit hier unternehmerisch neu damit erfinden. Und weil das so ist, wird ja auch versucht, das direkt zu monetarisieren. Der Nutzen, der ist da, der ist erkennbar, der ist aber noch ausbaufähig. Und ich glaube, dass wir heute die Grundsteine dessen legen müssen, was wir dann in Zukunft ernten können. Und darum glaube ich, dass wir an vielen Stellen jetzt uns aber zwangsläufig damit beschäftigen müssen. Denn die Einsatzmöglichkeiten von KI, so glaube ich ganz sicher, sind so vielfältig, dass wir uns viele Anwendungsmöglichkeiten, die in 5 Jahren da sind, heute noch gar nicht vorstellen.
Wenn wir jetzt nochmal zu diesem Thema Überwachung zurückgehen, baut der Supermarkt mit der KI dann eine Überwachungsinfrastruktur auf, ohne dass es jemand merkt? Und wo liegen da auch die Grenzen?
Berechtigte Frage. Die Grenze könnte man sehr scharf ziehen, und zwar ist die des Eigentums. Also da, wo Eigentum unberechtigt den Besitzer wechselt, wäre die Grenze, an der KI ansetzen kann. Ich würde das aber vielleicht nicht ganz so scharf ziehen, denn die letzten 70 Jahre des Handels haben ja auch ohne KI funktioniert. Allerdings, so muss man auch fairerweise sagen, immer auch mit Inventurdifferenzen. Also, dass man ein Recht darauf hat, sein Eigentum zu schützen, das halte ich auch für richtig. Das ist ja eigentlich auch hat ja auch einen Verfassungsrang. Und dass sich ein Supermarkt und der Eigentümer eines Supermarktes eben damit befasst, wie er sein Eigentum schützen kann, halte ich für legitim. Wichtig ist aber, dass man, und das hatte ich eben schon mal erwähnt, das Thema Vertrauen nicht aus der Hand gibt. Weil man kann ja durchaus dem Kunden ein Grundvertrauen entgegenbringen und ihn das auch spüren lassen, dass man nicht per se davon ausgeht, jedem Mensch unter Generalverdacht stellen zu wollen und überall den Diebstahl hinter der Ecke lauern zu sehen. Das würde ich nicht machen wollen. Das ist aus meiner Sicht kein guter Berater für unternehmerische Entscheidungen, das Misstrauen anstelle einzusetzen. Und dennoch, finde ich, darf man da, wo es legitim ist, KI einsetzen, um eben diesem Schutz des Eigentums nachzukommen. Und wir wollen aber auf gar keinen Fall einen Supermarkt, wo der Kunde schon beim Eintritt im Prinzip merkt, er ist in einer hohen Sicherheitszone. Das ist nicht unsere Intention.
Das ist vielleicht nicht die richtige Aura, die du dir auch als Kaufmann
wünschst. Korrekt, ganz genau.
5 Jahre voraus, was wird KI im Markt können, was es vielleicht heute noch nicht gibt?
Ja, wie schon erwähnt, ich glaube, da können wir uns viele Dinge der Anwendungsbereiche heute noch gar nicht vorstellen, die in 5 Jahren gehen, weil wir uns vor 5 Jahren KI als solches noch gar nicht vorstellen konnten. Ich glaube aber fest daran, dass wir in 5 Jahren als Beispiel so gut wie keinen Lerndiebstahl mehr haben werden. Denn mit intelligenten Kamerasystemen, mit dem, was sich vollzieht aktuell in unseren SB-Kassen, das wird ja irgendwann früher oder später, denke ich, auch kommen für normale Kassen. Das ist etwas, was sich sehr, sehr schnell auch rechnen wird. Denn wenn man bedenkt, wie hoch die Diebstahlsquoten im gesamten Handel oder nur im Lebensmitteleinzelhandel sind, wie viele Milliarden jedes Jahr hier eben nicht an der Kasse ankommen, dann lässt sich relativ schnell erkennen, wie viel Potenzial hier auch für Anbieter von KI drin liegen. Und insbesondere in Backoffice-Systemen, über die wir gerade eben sprachen, glaube ich, dass es hier sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten gibt, die eben genau dazu führen, dass wir schlanker und effizienter werden. Und na klar, man würde sich wünschen, dass das am Ende des Tages dazu führt, dass wir alle mehr Zeit haben. Allerdings, und da komme ich nochmal auf den Punkt von eben zurück, ich fürchte, dass das so nicht gehen wird, denn die aktuellen Umstände zwingen uns politisch ja dazu, eben auf unsere Lohnkosten zu achten. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn man hier politisch nicht nur Versprechungen machen würde, sondern diese auch einhielte. Und da sind wir auch mal sehr gespannt, wie wir in 5 Jahren da stehen. Ich befürchte aber, hier müssen wir in Deutschland für uns als Unternehmer und generell für das Fortkommen der Wirtschaft mal endlich darüber nachdenken, wie wir den Kuchen insgesamt größer machen können, bevor wir ihn andauernd neu verteilen.
Letzte Frage, was soll KI in deinem Supermarkt nie machen? Oder so der eine Bereich, wo du sagst als Kaufmann, der bleibt, das macht der Mensch?
Ja, Kundenkontakt. Der darf niemals von etwas anderem als von einem Menschen gemacht werden. Natürlich kann ich meine Kunden dazu zwingen, sich durch 5 verschiedene Telefonschleifen durchzuwählen, wenn die eine Frage haben, ob die Angebotsware XY noch da ist oder wenn sie für Ostern was bestellen wollen. An der Fleischtheke, das kann ich machen, dann optimiere ich mich selbst so weit durch, dass ich den Kunden als störendes Element aus meiner Optimierung herausgenommen habe. Und es gibt durchaus große deutsche Unternehmen, wo ich behaupten würde, da hat genau das stattgefunden und wir kennen sie alle. Und genauso dürfen wir nie werden und wir dürfen niemals diesen wichtigsten und entscheidendsten Punkt abgeben an externe Systeme, an KI. Wir müssen für die Menschen, die am Ende des Tages ihr Geld bei uns im Markt lassen, immer ansprechbar sein, immer da sein und erreichbar bleiben. Und, dazu gehört eben, dass man eine flache Erreichbarkeitsstruktur hat, nenne ich es mal. Das gilt im Übrigen aber für Mitarbeiter genauso. Wenn ein Mitarbeiter im Unternehmen das Gefühl hat, er muss sich durch 5 verschiedene Instanzen telefonieren, bis er an der richtigen Stelle ist, die etwas entscheiden kann und die auch nachhaltig mit dem Problem etwas anfangen kann, einen Unterschied machen kann, auch hier, das darf nicht passieren. Man darf KI auch nicht einsetzen, um Mitarbeiter Probleme abzublocken oder im Vorfeld wegzudrücken. Auch da spürt der Mitarbeiter sofort, dass er nicht mehr ernst genommen wird. Und das ist das, was ich meine mit Menschlichkeit, mit Vertrauen und mit dem Schenken von Aufmerksamkeit an der richtigen Stelle.
Ich finde, einen besseren Schlusssatz gibt es nicht. Wir sind wieder beim Menschen angekommen, obwohl wir KI durchgespielt haben von vorne bis hinten. Die Menschen bleiben im Supermarkt und ohne die würde das Einkaufen auch keinen Spaß machen. Vielen Dank, Falk. Das war sehr interessant und ich bin gespannt, was in 5 Jahren so bei euch auf der Fläche passiert.
Dann machen wir wieder einen Podcast.
Ja, oder auch in einem Jahr.